Ganz klar sieht man, dass in einer zunehmend vernetzten globalen Wirtschaft Zahlungen ja innerhalb von Nanosekunden zwischen Konten und Ländergrenzen transferiert werden können. Für die Banken, die auch im BDB vertreten sind, ist eine robuste und vorausschauende Betrugsprävention nicht nur eine defensive Maßnahme, sondern das erwarten die Kunden von uns. Zusammenarbeit, Austausch, Kampagnen, um die Kunden und Kundinnen mitzunehmen, sind die entscheidenden Pfeiler, um hier einen Schutz zu erreichen. Das kann jedem von uns passieren, dass man gerade in einer Stresssituation auf so einen Versuch hereinfallen könnte. Wie bewerten Kapitalmärkte Cyberrisiken? Es ist schwer zu bewerten und auch schwer einzupreisen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Bankgeheimnis. Das ist der Podcast vom Bankenverband rund um die Finanzierung der Wirtschaft. Mein Name ist Hendrik Hartenstein und ich leite die Unternehmensfinanzierung im Bankenverband.
Mein Name ist Ruth von Oppen aus der Unternehmensfinanzierung beim Bankenverband. Wir sprechen heute über Cyberresilienz und Betrugsprävention von und durch Banken. Die meisten von uns kennen ja echte Banküberfälle nur aus dem Film. Aber mit Online-Betrügern, die es auf unser eigenes Geld abgesehen haben, hat wohl schon fast jeder Erfahrung gemacht. Der Bankensektor gehört zur sogenannten kritischen Infrastruktur und investiert viel Geld, um sich gegen Cyberangriffe zu wehren, die die IT-Infrastruktur lahmzulegen drohen. Denn für Banken ist entscheidend, dass sie im Angriffsfall Zahlungsverkehr, Online-Banking, Buchhaltung und Liquiditätssteuerung aufrechterhalten können. Gleichzeitig müssen sich Kunden in Zusammenarbeit mit ihrer Bank selbst vor digitalen Angriffen, also vor Betrug, schützen. Heute setzen Online-Betrüger in der Regel beim Retail-Kunden an, um ihn zu überlisten und an sein Geld zu kommen. Aber auch im Firmenkundengeschäft ist Betrug relevant.
Um den Betrug einzudämmen, arbeiten heute Bankensektor, Sicherheitsbehörden und auch die Politik immer enger zusammen. Was bedeutet nun Cyberresilienz unter diesen Bedingungen und welche Maßnahmen können helfen, um Betrug zu bekämpfen? Darüber sprechen wir mit Dr. Ingrid Hengster. Sie ist CEO von Barclays in Deutschland und Mitglied im Vorstand des Bankenverbandes.
Ja, herzlich willkommen, Frau Hengster, hier bei uns im Studio. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, wieder heute hier beim Bankenverband zu sein.
Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Und wir starten hier bei uns im Podcast wie immer mit einer kleinen Warm-up-Frage. Frau Hengster, Sie sind es gewohnt, Projekte erfolgreich abzuschließen. Aber Betrugsbekämpfung, das ist ja eine Endlosaufgabe für Banken. Was motiviert Sie dennoch, sich dieses Projekts anzunehmen?
Ganz klar ist Betrugsprävention noch nie so wichtig gewesen wie heute. Und darum habe ich mich auch gefreut, als Pate für dieses Thema im Vorstand des Bankenverbandes tätig sein zu können. Ganz klar sieht man, dass in einer zunehmend vernetzten globalen Wirtschaft Zahlungen ja innerhalb von Nanosekunden zwischen Konten und Ländergrenzen transferiert werden können. Betrüger können aber auch gleichzeitig nahtlos über Landesgrenzen hinweg agieren und viele Länder gleichzeitig ins Visier nehmen. Das ist eine neue Entwicklung. Und dadurch verändert sich natürlich das Ausmaß und die Art der Bedrohung grundlegend. Und Betrug ist längst kein lokales Problem mehr, sondern eine globale Herausforderung, die eine koordinierte internationale Antwort erfordern. Und das interessiert mich besonders und daher kann ich mich auch für dieses Thema sehr begeistern. Und wie Sie am Anfang gesagt haben, es ist ein Dauerthema, das uns auch nicht mehr verlassen wird. Und was wir so bei Barclays ganz genau beobachten, dass die Betrugsgruppen nicht mehr nur unabhängig voneinander agieren, sondern dass es da auch eine Industrialisierung gibt und Spezialisierung innerhalb der kriminellen Netzwerke. Einige Gruppen konzentrieren sich zum Beispiel darauf, ausschließlich auf die Beschaffung von Geldern. Andere haben dann wiederum die Weiterleitung im Visier oder die Verschleierung oder Geldwäsche. Und wieder andere kümmern sich anschließend um die Auszahlung oder weitere Verwertung der erbeuteten Mittel. Und diese arbeitsteiligen industriellen Strukturen erschweren natürlich die Ermittlung der Strafverfolgungsbehörden. Und das ist ja nicht mehr nur mit einzelnen Tätergruppen zu tun haben, sondern mit diesen spezialisierten Gruppen, die teilweise über viele Länder hinweg miteinander global zusammenarbeiten. Und für global agierende Banken wie Barclays und für die Banken, die auch im BDB vertreten sind, ist eine robuste und vorausschauende Betrugsprävention nicht nur eine defensive Maßnahme, sondern das erwarten die Kunden von uns. Das ist ein zentraler Pfeiler des Vertrauens, das man Banken entgegenbringt. Und unsere global tätigen Kunden und Kundinnen und Partner verlassen sich einfach darauf, dass wir das gut im Griff haben und ihre Vermögenswerte und Transaktionen schützen können, ganz egal, wo sie sich aufhalten. Und daher ist die Investition in starke und widerstandsfähige Frameworks zur Bekämpfung von Betrug ein ganz, ganz zentrales Thema in der Bankenwelt. Und das wird auch so bleiben.
Zum Glück stehen die Banken bei diesem Thema nicht ganz alleine. Es gibt andere Stakeholder, die ein Interesse an einem cybersicheren Finanzsystem haben. Die Bundesbank, die Sicherheitsbehörden, die BSI, die Politik insgesamt arbeiten mittlerweile eng mit dem Bankensektor, mit dem Finanzsektor insgesamt zusammen, um die Cyberresilienz zu erhöhen und um Betrug zu bekämpfen. Wie gelingt diese Zusammenarbeit?
Zusammenarbeit ist das richtige Schlagwort. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass es die Roundtables gibt, die von der Bundesbank ins Leben gerufen wurden. Und man sieht ganz klar, dass die Zusammenarbeit so wirklich erste greifbare Ergebnisse zeigt. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa. Und es gibt ja die bekannten paneuropäischen Regulationsvorhaben, PSD3 und PSR-Regulierung, die eigentlich darauf hinwirken sollten, die Betrugslandschaft dann auch maßgeblich zu verändern. Die beiden regulatorischen Maßnahmen haben vier grundlegende Pfeiler: Bekämpfung von Zahlungsbetrug, Harmonisierung des Marktes, Open Banking und Open Finance und faire Wettbewerbsbedingungen. Und ein ganz zentrales Element, habe ich eine kleine Schleife gemacht zu Ihrer Frage, auf ein starkes, ein zentrales Element ist die Stärkung des Verbraucherschutzes und dabei die Verschiebung der Haftung in Betrugsfällen. Die Verantwortung wird stärker von Kundinnen und Kunden weit verlagert und die Banken werden stärker in die Pflicht genommen. Aber nicht nur die Banken, sondern auch weniger beachtete Akteure wie die Telekommunikationsanbieter und sozialen Medien rücken stärker in den Fokus. Und das spiegelt auch das breitere Verständnis wider, dass die Betrugsprävention nicht alleine in der Verantwortung der Banken liegen kann. Und das haben wir auch bei den Roundtables gesehen. Das ist doch eine ganz, ganz große Gruppe von Beteiligten, die sich hier mit dem Thema beschäftigen müssen und das auch gerne tun. So, das ist die Stärkung des Verbraucherschutzes. Das zweite wesentliche Element ist wirklich dieser klare Schwerpunkt auf Zusammenarbeit. Der neue Rahmen wird Banken und Finanzinstitute ganz klar ermutigen, betrugsbezogene finanzielle Informationen miteinander zu teilen. Und das ist ein fortlaufendes Ergebnis des Dialoges zwischen Zentralbanken, Bundesbank, ich habe den Roundtable angesprochen, Sicherheitsbehörden und politischen Entscheidungsträgern. Und das ist äußerst wertvoll. Damit kann ich dann wirklich Betrug im gesamten Ökosystem adressieren, anstelle die Verantwortung bei einzelnen isolierten Institutionen, speziell Banken, zu suchen. Und was mir besonders auffällt, dass der regulatorische Ansatz, die Basis, dadurch praxisnäher und anwendbarer wird, da speziell die Perspektive der Banken aus der Praxis einbezogen wird. Und die Erfahrung stellt dann auch sicher, dass die Maßnahmen reelle Herausforderungen widerspiegeln und nicht ausschließlich von außen vorgegeben und nur so auf dem Papier wirksam werden. Also Praxisbezug und Theorie kommen da sehr gut zusammen. Und das letztlich zeigt es den grundsätzlich grenzüberschreitenden Charakter moderner Betrugsformen. Betrüger agieren ja nicht, wie ich am Anfang gesagt habe, innerhalb der nationalen Grenzen, sondern global. Und deswegen muss auch unsere Antwort darauf koordiniert, international und unter Einbindung aller relevanten Akteure erfolgen. Wir haben auch in den Roundtables über das Thema nationale Sensibilisierungskampagne gesprochen. Da gibt es ja auch den Vorschlag der DK aus dem Bundesbank-Roundtable am Ende des letzten Jahres, über eine Sensibilisierung auch die Bevölkerung und damit zu erreichen. Wir nennen das bei Barclays den Tag der Awareness. Damit kann ich wirklich große Menschenmengen erreichen. Und an solchem Tag können dann zum Beispiel alle Banken die gleichen Mitteilungen, Informationen mit ihren Kunden teilen. Man kann die Telekommunikationsdienstleister einbeziehen und auch Social Media Unternehmen, um die Reichweite noch zu stärken. Und in den UK gibt es hier auch schon vergleichbare Initiativen, die ich da gerne anspreche. Das ist das sogenannte Take Five. Da gibt es Alltagstipps zur Betrugsprävention und von Banken gesponserte und unterstützte Podcasts und Radiowerbung, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen und damit eben auch die Awareness kreieren wollen. In UK ist vielleicht so die Ausgangslage ein wenig anders. die Haftung für betrügerische Transaktionen liegt dort in der Regel bei der Sender- und Empfängerbank, während es bei uns in der alten Version ja noch sehr oft beim Kunden lag, aber jetzt eben durch die Regulatorik auch verändert wird. Also ganz klar Zusammenarbeit, Austausch, Kampagnen, um die Kunden und Kundinnen mitzunehmen, sind die entscheidenden Pfeiler, um hier einen Schutz zu erreichen.
Sie haben die große Bedeutung von Zusammenarbeit und Einbindung verschiedener Stakeholder angesprochen. Sie haben aber auch gesagt, die Banken können in Zukunft nicht alleine in die Haftung gehen. Lassen Sie uns einmal auf die Kundenseite schauen. Wie hat sich denn der Betrug am Kunden, die ja häufig Einfallstor sind für Betrugsfälle, entwickelt? Wie hat sich das Bewusstsein der Kunden entwickelt und was erwartet uns hier?
Sie haben ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Kunden sind oft das Einfallstor für Betrugsaktivitäten. Wir haben darüber am Anfang gesprochen, Betrug hat sich ja sehr stark weiterentwickelt, Professionalisierung, aber auch das Ausmaß, technologische Fortschritte, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz, darauf kommen wir vielleicht ja auch noch, haben die betrügerische Kommunikation deutlich überzeugender gemacht. Und das ist dann so schwer für den Kunden, das auch wirklich zu erkennen. Früher gab es sehr oft schlechte Grammatik oder Unstimmigkeiten in Texten, die klare Warnsignale waren. Und heute sind Betrugsversuche deutlich professioneller, was die Dokumentation anbelangt, E-Mails oder Webseiten. Und die sind oft mit einer bemerkenswerten Genauigkeit abgebildet, sodass es für den Fachmann und für Kunden sehr schwierig ist, das zu erkennen. Außerdem hat man gesehen, früher gab es so Betrugswellen, da gab es immer wieder so Phasen, da hat man gehört, das und das passiert jetzt. Heute hat sich das insofern verändert. Es ist ein dauerhaftes globales Phänomen und man hat nicht bestimmte Ausprägungen, sondern ganz egal, in welcher Region man tätig ist, man muss mit diesem Thema sich auseinandersetzen. Wir stehen wirklich einer anhaltenden, grenzenlosen Bedrohung gegenüber. Betrüger können unsere Kundinnen und Kunden rund um die Uhr gleichzeitig über mehrere Rechtsräume hinweg angreifen. Und das fordert natürlich, dass die Banken ihre Abwehrmechanismen kontinuierlich anpassen, aber dass wir auch das Bewusstsein stärken. Darum diese Awareness-Tage, diese Kampagnen sind enorm wichtig, um dann wirklich dieses Bewusstsein zu stärken. Und ich bringe nur ein Beispiel, das sogenannte Spoofing, bei dem Betrüger eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse fälschen. Die Betrüger bestimmen dabei selbst, welche Telefonnummer oder E-Mail-Adresse dem Angerufenen oder dem Empfänger angezeigt wird. Und so ist es zum Beispiel auch möglich, dass ein Betrüger im UK sitzt und seine Telefonnummer so verändert, dass dem Angerufenen eine deutsche Nummer gezeigt wird. Zum Beispiel die Nummer der lokalen Polizeibehörde, eines Vertragspartners oder sogar eines Bekannten. Und um sowas zu vermeiden, müssen wir mehr und breiter über Betrug und dessen Ausgestaltung aufklären. Und ich glaube, das spreche für uns alle. Das kann jedem von uns passieren, dass man gerade in einer Stresssituation auf so einen Versuch hereinfallen könnte. Und daher gilt es wirklich permanent darüber aufzuklären und darauf hinzuweisen.
Sie hatten schon auf den Aspekt der künstlichen Intelligenz verwiesen. In einer ganz einfachen, laienhaften Vorstellung würden zum Beispiel Betrüger KI nutzen, um Phishing-Mails sich vorformulieren zu lassen. Aber wo spielt KI noch eine Rolle?
KI ist ja das Schlagwort der heutigen Zeit. Es spielt in vielen Bereichen eine Rolle. Und ich würde es versuchen, gerne mal ein bisschen auseinanderzupacken und auf die einzelnen Facetten einzugehen. Einerseits ermöglicht sie Banken und Finanzinstitutionen auch sehr schnell große Datenmengen zu verarbeiten und zu analysieren. Und dadurch stärkt das auch unsere Fähigkeit, Betrug zu erkennen und auch zu verhindern. Das heißt, es hat etwas Gutes. Andererseits ist es aber auch dieselbe Technologie, die von Betrügern genutzt wird. Und KI hat die Hürden für die Erstellung hochentwickelter und überzeugender betrügerische Inhalte noch deutlich gesenkt. Sie ermöglicht den Tätern, Sprachbarrieren zu überwinden, Angriffe zu automatisieren und höchst professionell Webseiten, Kommunikation und Dokumente in großem Umfang und in Sekunden zu erstellen und häufig mit dem Ziel, viele Länder und Kundensegmente gleichzeitig anzugreifen. Und ein gutes Beispiel für diese doppelte Wirkung von KI sind die sogenannten Deepfakes. Betrüger können Live-Videos so manipulieren und dabei Bild, Gestik, Mimik und Stimme so verändern, dass es für eine normale, reale Person kaum noch erkennbar ist, ob diese Person im Video tatsächlich echt ist oder nicht. Und das ist natürlich für das Video-Ident-Verfahren, das wir entwickelt haben, um schnelle Identifizierung von Kunden und Kundinnen zu erreichen, eine echte Herausforderung. Deepfakes ermöglichen es Betrügern, menschliche Kontrollinstanzen ganz gezielt zu umgehen. Andererseits setzen wir dann wiederum auch KI ein, um solche Deepfakes zu erkennen. Das geschieht nicht ausschließlich anhand des Live-Videos selbst, sondern vor allem auf Basis technischer Informationen, die während der Übertragung automatisch übermittelt werden. KI-gestützte Software kann in diesen technischen Daten Hinweise auf Manipulationen erkennen und den Prüfer entsprechend darauf aufmerksam machen. Also es ist auch wirklich faszinierend, dieser Wettlauf mit den Betrügern, der an dieser Stelle der Deepfakes zu verzeichnen ist. Eine besonders besorgniserregende Entwicklung ist natürlich das Aufkommen von KI-Tools, die ganz gezielt darauf ausgelegt sind, den Betrug auch noch zu erleichtern. Einige Lösungen können beispielsweise legitime Webseiten innerhalb weniger Klicks nachbilden und ermöglichen es Betrügern, Phishing-Tools oder Schadsoftware einzubetten. Wenn ich als Kunde unwissentlich mit einer solchen Seite interagiere und beispielsweise meine Zugangsdaten eingebe, werden diese Informationen automatisch erfasst und in Chatgruppen weitergeleitet, wo sie unmittelbar innerhalb krimineller Netzwerke weiter ausgenutzt und gehandelt werden. Also das ist damit eben wirklich auch extrem wichtig, dass man das rechtzeitig erkennt und da nicht darauf hineinfällt. Ich habe am Anfang von der zunehmend industrialisierten Natur von Betrug gesprochen. Er ist schneller, skalierbarer und professioneller als je zuvor. Und damit braucht es eine ebenso fortschrittliche, technologiebasierte und kollaborative Antwort der Finanzindustrie.
Ich würde den Blick gerne einmal richten auf Kapitalmarkt und Cyberrisiken. Der Kapitalmarkt ist bekannt und geübt darin, Risiken zu bewerten und einzupreisen. Wie gelingt das beim Thema Cyberrisiken?
Ein ganz interessantes Thema. Der Kapitalmarkt betrachtet ja Cyberrisiken als ein systemisches Nachhaltigkeitsrisiko über verschiedene Sektoren hinweg und sowie für das Finanzsystem insgesamt. Wir erinnern uns vielleicht, dass das World Economic Forum Cyberrisiken als eines der wichtigsten kurzfristigen globalen Risiken eingestuft hat. Und wir haben auch einen eigenen Research gemacht in 25. Und dieser Research hat Cybervorfälle als das wichtigste Geschäftsrisiko des Jahres 2025 eingestuft. Also wirklich ein ganz, ganz wichtiges, zentrales Thema. Für den Kapitalmarkt sind Schlagzeilen zu Cybervorfällen nichts Ungewöhnliches. Das ist Investorinnen und Investoren sehr gut bekannt. Ich habe mir jetzt einige prominente Fälle in den UK angeschaut. Marks & Spencer, Jaguar Land Rover und Kering waren da Fälle, die durch die Presse gegangen sind. Da gibt es aber sicher neben diesen großen bekannten Fällen auch viele Auswirkungen auf kleinere Unternehmen, die halt nicht so stark im Fokus der Öffentlichkeit gestanden sind. Cyberrisiko stellt aber auch für viele Branchen eine Chance dar. Wir sehen Umsatzwachstum im Zusammenhang mit Cyberrisiko bei den Bereichen Telekommunikation, Technologie und Verteidigung. Da muss man sich ja entsprechend aufrüsten. Und unser Research betrachtet den Markt für Cyberversicherungen als einen der am schnellsten wachsenden Ertragsquellen für Versicherer. Finde ich auch sehr spannend. Und das exponentielle Wachstum künstlicher Intelligenz sollte auch eine steigende Nachfrage nach Maßnahmen zur Risikominimierung im Cyberrisikobereich auslösen. Und es ist damit auch für viele Sektoren eine zentrale Wachstumssäule. Die Deutsche Telekom zum Beispiel betreibt Europas größtes integriertes Cyber Defense und Security Operations Center. Ich hatte mal die Möglichkeit, das zu besichtigen. Es ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Wie bewerten Kapitalmärkte Cyberrisiken? Es ist schwer zu bewerten und auch schwer einzupreisen. Die Kosten eines Scheiterns bei Cybervorfällen sind hoch. Gleichzeitig ist es schwer vorherzusagen und die Regulierung nimmt richtigerweise zu. Aktien mit niedrigem Beta haben tendenziell ein geringeres Cyberrisiko, beispielsweise im Gesundheitssektor, sodass die Identifizierung einer Risikoprämie das schwierig wäre. Wir sehen, unser Research sieht momentan nicht, dass besonders cybersichere Technologieunternehmen mit einem Bewertungsaufschlag gehandelt werden. Also das kann man noch nicht feststellen. Sektoren mit direkter Betroffenheit sind natürlich einfacher quantifizierbar. Dennoch ist das Ausmaß von Cyberrisiken sehr, sehr unterschiedlich. Banken sind natürlich regelmäßig diesen Angriffen ausgesetzt. Und ein Ereignis mit geringerer Auswirkung könnte dazu führen, dass sich Credit Spreads um wenige Basispunkte ausweiten bzw. Aktienkurse leicht nachgeben. Wenn es eine hohe Auswirkung gibt, das zum Beispiel zu einer längerfristigen Schließung von Systemen führte, könnte das erheblich größere Folgen haben. Und in diesem Zusammenhang sehen Investorinnen und Investoren Cyberrisiken als Teil eines breiteren Governance-Rahmens. Das wird regelmäßig abgefragt, wie seid ihr als Unternehmen, als Management gegenüber diesen Risiken abgesichert, wie schaut eure Governance und eure Maßnahmen aus, wenn es zu so einem Vorwald kommt. Also es ist ein Teil eines größeren Governance-Rahmens der einzelnen Unternehmen. Und über Versicherungen habe ich schon gesprochen, erhebliches Wachstum, Versicherung, Rückversicherung. Und es ist allerdings nicht nur ein Thema für die Finanzbranche, sondern auch für Staaten. Es sind natürlich auch viele Staaten davon betroffen. Wir haben in unserem Research zu dem Thema festgestellt, dass die am stärksten betroffenen Regionen unter anderem die USA, UK, Israel und Deutschland zählen, was ich auch wieder spannend fand.
Der Finanzsektor und gerade der Kapitalmarkt, darüber sind wir international vernetzt. Die internationale Kooperation fiel jetzt schon mehrfach als Stichwort. Wie gelingt das denn in dem Bereich? Wir hatten die nationale Kooperationsplattform, Bundesbank, Politik etc. Wie gelingt das auf internationaler Ebene?
Neben der nationalen Koordination ist das internationale Koordinieren natürlich ganz, ganz entscheidend. Das trägt dazu bei, dass Betrüger Schwachstellen in unseren organisatorischen Risiko- und Kontrollrahmenwerken nicht so leicht ausnützen können. Und es gibt unterschiedliche Beispiele, die schon zeigen, wie diese Zusammenarbeit funktioniert. Informationsaustausch zwischen Finanzinstituten, zum Beispiel Meldung externer Betrugsereignisse, branchenweite Betrugsforen, in denen man sich austauscht, Meldung verdächtiger Aktivitäten, diese sogenannten Suspicious Activity Reports, aus denen kann man lernen. Dann daneben natürlich die Standardisierung von Kontrollen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, gemeinsame Standards festzulegen zur Bekämpfung von Geldwäsche. Dann macht man sich's auch wieder leichter zu verstehen, wie Betrug in unterschiedlichen Regionen wirkt. KYC-Onboarding-Kontrollen und Due Diligence-Prüfungen, auch das könnte man standardisieren. Überwachung von Hochrisikotransaktionen findet ja heute auch schon statt. Auch da kann man sich gegenseitig unterstützen und voneinander lernen. Abgleich von Sanktionslisten, das sind alles Möglichkeiten, sehr früh hier einzugreifen. Und es gibt auch schon eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsbehörden. Aufsichtsbehörden tauschen Informationen über die Organisationen aus. Da gibt es zum Beispiel die International Organization of Securities Commissions, IOSCO, und die Financial Action Task Force, FATF. Darüber hinaus arbeiten sie auch daran, ständige standardisierte Kontrollen zu etablieren, um diese Betrugsrisiken wie Marktmanipulation, Insiderhandel oder unautorisierten Handel besser zu verhindern und auf besten Fall ganz einzudämmen. Und damit haben dann die Aufsichtsbehörden die bessere Möglichkeit, betrugsbezogene Ereignisse und Bedrohungen auch über Ländergrenzen hinweg zu untersuchen. Und dieses Thema verstärkte Zusammenarbeit war ja auch ein Thema in unseren Workshops. Zusammenarbeit über die einzelnen Säulen des deutschen Finanzsystems hinaus. Und ich glaube, das wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt, das zu ermöglichen, um einfach durch diese Zusammenarbeit schneller zu sein als die Betrüger, denen wir gegenüberstehen.
Lassen Sie uns von der globalen nochmal auf die nationale Ebene schauen. Sie haben gerade gesagt, Deutschland ist sehr exponiert beim Thema Betrug und Cyberrisiken. Brauchen wir eine bestimmte oder brauchen wir andere Regulierung oder brauchen wir einfach mehr Aufklärung? Welche Erwartungen haben Sie hier an die Bundespolitik?
Also wahrscheinlich alles von dem. Man muss ganz klar sagen, dass die regulatorischen Schritte PSD3 und PSR ganz, ganz wichtige Meilensteine für Europa und damit auch für Deutschland waren und das Zahlungsverkehrssystem für die kommenden Jahre entscheidend prägen werden. Und diese Regulation adressiert bereits zentrale Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, und verbessert den Datenaustausch zwischen Finanzinstitutionen, darüber habe ich ja gerade gesprochen, und verteilt die Verantwortung für die Betrugsprävention zwischen allen Spielern und umfasst eben auch die Telekommunikationsanbieter, Social-Media-Plattformen, sodass die ganze Kette von Beteiligten eingebunden ist. Darüber hinaus haben wir über diese Regulierung auch einen sehr starken Schwerpunkt auf Aufklärung und auf Sensibilisierung. Was hatten wir auch diskutiert? Ein ganz, ganz entscheidendes Thema. Und man erkennt damit seitens der Regulatoren, dass Prävention nicht nur eine technologische, sondern vielmehr auch eine menschliche Herausforderung darstellt. Jetzt gilt es, den Fokus auf die Umsetzung zu richten. Alle beteiligten Akteure müssen diese Vorgaben in wirksame operative Lösungen umsetzen. Ich glaube, da sind wir sehr gut unterwegs. Die politischen Entscheidungsträger und nationalen Behörden müssen sicherstellen, dass bestehende rechtliche Rahmenbedingungen, insbesondere im Bereich Datenschutz, das ist ja gerade in Deutschland ein ganz wichtiges Thema, mit diesen Zielen in Einklang gebracht werden. Ich weiß, da arbeiten wir seitens der DK auch sehr intensiv daran, das zu erreichen. Denn in einzelnen Fällen begrenzen die aktuellen Regelungen des Datenschutzes ja immer noch den Austausch. Und das wäre natürlich erforderlich, um den Betrug wirksam zu bekämpfen. Ich habe mir da noch ein Beispiel rausgesucht, Frankreich. Frankreich hat da, ist aus meiner Sicht da ein Vorreiter. Die haben eine Meldung und den Austausch zwischen den Finanzinstituten von betrügerisch genutzten Bankkonten per Gesetz verpflichtend eingeführt. Und da ist die Banque de France ganz bewusst der zentrale Besitzer der Plattform und Prüfinstanz dieser Informationen. Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, wirklich eine Sammelstelle zu haben, trotz Datenschutz, wo dann wirklich alle diese Informationen zusammenkommen. Das Gesetz in Frankreich nennt sich Laborant Law. Das ist, glaube ich, 2025 eingeführt worden. Und ähnliche Vorgaben sehen wir jetzt auch in anderen europäischen Ländern wie den Niederlanden, Norwegen und Schweden, die aktuelle Gesetze aufweichen oder ganz kippen, um solchen Datenaustausch zu ermöglichen. Also ich glaube, das ist so ein Wunsch, den ich auch an die Politik habe. Aber ansonsten glaube ich, ist das Augenmerk und der Fokus, der auf dieses Thema gerichtet wird, schon sehr beeindruckend und es werden die richtigen Schritte gesetzt.
Frau Hengster, wir danken Ihnen sehr für Ihre differenzierte Einschätzung und das gute Gespräch.
Dankeschön, hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Ja, was nehme ich mit? Es gibt eine regelrechte Betrugsindustrie. Betrüger sind heute extrem professionell organisiert, sie sind global vernetzt und sie arbeiten arbeitsteilig.
Und um den Betrug zu bekämpfen und um cyberresilient zu sein, arbeiten die Banken untereinander eng zusammen und mit den anderen Stakeholdern, mit Bundesbank, mit Bundessicherheitsbehörden und das auch auf internationaler Ebene. Das Projekt wird so schnell nicht abgeschlossen sein, sondern uns weiter beschäftigen.
Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert unseren Podcast auf der Streaming-Plattform eurer Wahl oder hört ihn auf unserem YouTube-Kanal, der heißt bankenverband.de. Wir gehen jetzt in eine kleine Sommerpause und sind im September wieder für euch da. Uns hat es wieder großen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.